eine Ersatzmöglichkeit bieten, Klassenunterschiede doch zu etablieren, wo diese Klassenunterschiede zumindest auf der Ebene der offiziellen Rhetorik im politischen oder ökonomischen Bereich verleugnet werden. Ja, das heißt, die amerikanische Upper Class kann sich nicht explizit als politische Macht definieren, weil die amerikanische Upper Class ist involviert im demokratischen Prozess, in der Form, in der zum Beispiel die englische etwa Aristokratie vergleicht Amerika mit England in erster Linie, das gar nicht nötig hat, ja? Weil in England gibt es Repräsentationsstrukturen, die der aristokratische Upper Class unabhängig vom demokratischen Prozess repräsentieren, wie Königshaus und ganze Institution der Lordschaft und so weiter und so fort und ganze Clubsystem und so weiter und ganze System der politischen sozialen Repräsentation, die kulturelle Einführung der kulturellen Unterschiede beflüssigen. Wobei gerade in Amerika als eine sozusagen Gesellschaft mit Ideologie des Egalitarismus, des politischen und sozialen Egalitarismus, in der explizite politische Repräsentation der Klassenunterschiede nicht zulässig ist, sozusagen die werden kompensiert durch die kulturellen Unterschiede. Das ist eine verbreitete These. Nur jetzt steht aber fest, dass diese Unterschiede verschwinden und verschwinden dadurch, dass die erfolgreichsten in kommerziellen Hinsicht, ja, nicht wahr, erfolgreichsten Entertainer in Amerika gerade diejenigen sind, die von der Straße kommen, letztendlich. Die machen das schnellste Geld und werden am schnellsten reich. Das heißt, sozusagen die Kultur bietet eher sozusagen die Möglichkeit eines schnellen Aufstiegs für die Minderheiten und Außenseiter. Sicherlich gibt es diese berühmte These über eine zusätzliche symbolische Ausbeutung der niederen Klassen, ja, dass sie einmal sozusagen in Armut gehalten werden, dann noch einmal ihre Lieder sozusagen über diese Armut verkauft werden für großes Geld. Sozusagen eine symbolische Ausbeutung, die sozusagen sekundiert eine ökonomische Ausbeutung. Diese Analyse, glaube ich, würde Sibuk widersprechen, insofern, dass sozusagen die Leute selbst, wie die Rapper und so weiter, die machen selbst großes Geld. Es ist nicht so, dass ihnen sozusagen ihre Lieder gut abgenommen wird, sondern die bekommen die Chance, sich direkt zu verkaufen. Auf jeden Fall beschreibt er in seinem Buch einige Sachen auf der Art und Weise, die mich zum Beispiel beeindruckt haben, obwohl das vielleicht andere Leute kennen, wahrscheinlich auch nicht, sonst hätte das Buch nicht so groß Erfolg. Was am beeindruckendsten ist, ist der innere Mechanismus von amerikanischen MTV. Das ist sehr gut beschrieben. Und wie funktioniert das Studienimperium von George Lucas und Star Wars? Naja, damit sozusagen ist der Name gefallen. Auf der anderen Seite, wir haben also diese...
Es geht nur
von
Amerika.
Es geht zunächst einmal von Amerika. Also wir haben eine bestimmte Linie in der Analyse der Konsumgesellschaft, die sich abzeichnet, das führt von der bestimmten deutschen Soziologie der Weimarer Zeit, also von Simmel über Thorsten Veblen und Max Weber über Daniel Bell, ja, sagen wir so, und Riesmann. Ein bisschen mit einer, meiner gewissen Portion Adorno, ja, irgendwie, aber eher im Hintergrund. Also der Begriff der Kultur und des Tierens war eher eine Linie wird sicherlich von der französischen Reflexion der Situation der 60er Jahre. Wir haben sicherlich einen gewissen radikalen Diskurs von Typ Situationistischer Internationale, also von Typ Debord. Und es gibt eine interessante, also zwei Fortsetzungen davon. Es gibt ein Buch über wahren Charakter der Kunst von Agamben, heißt Tanzes. Und es gibt sicherlich eine andere Variante, die eigentlich direkt von Situationistischer Internationale Debord kommt, ist ja weltweit bekannt, das ist Baudrillard. Und beide haben im Hintergrund sicherlich die einzige Alternative, würde ich sagen, Theorie des Konsums, Alternative in Bezug auf die klassische Soziologie. Und das ist die Theorie von Bataille, Economie Générale, in La Part Maudite, also der verfluchte oder verfremdete Teil. Wir haben es schon damit zu tun gehabt. Das heißt eine Theorie der Verschwendung und Selbstverschwendung. Das sind sozusagen die französischen Hintergründe. Darüber hinaus gibt es ein interessantes Buch, glaube ich auch inzwischen ins Deutsche übersetzt, mit der Analyse des Zusammenhangs zwischen der 60er-Jahre-Bewegung in Frankreich auf der anderen Seite und Konsumverhalten in der französischen Gesellschaft auf der anderen Seite von Gilles Lipovetsky, L'heure de vide, die Epoche der Lehre, ja, und die Zeit der Lehre. Und als einflussreichster Autor, das ist eben Bourdieu, auf den dann Seabrook reagiert. Bourdieu mit seiner Analyse der feinen Unterschiede und Geschmackshierarchien und Analyse als Reproduktion oder als Repräsentation, kulturelle Repräsentation der Machtverhältnisse in der existierenden Gesellschaft. Weltweit ziemlich einflussreich, ja, würde ich sagen. So haben wir beinahe, würde ich sagen, nur diese zwei Diskurse über den Konsum. Ein Diskurs ist eher orientiert an die sozialen Strukturen, Machtstrukturen, Analyse des sozialen Verhaltens und Strategien der Selbstbestimmung innerhalb einer bestimmten Konsumwirklichkeit. Eine andere Analyse, die eben, sagen wir, surrealistischen Background hat, Background der surrealistischen Bewegung und mehr oder weniger von Bataille, also französische Linie, mehr oder weniger von Bataille symbolisiert wird oder entschieden vorangetrieben. Das ist sozusagen der Kurzschluss zwischen Konsum, Tod und Sexualität. Ja, so. Wo praktisch Konsum kulminiert in einer, sagen wir, todbringenden Sexualität. Ja, einfach. Also todbringende Sexualität. Und es ist nicht von ungefähr, dass da fast zu einer so amerikanisch-französischen sozusagen Zweikodierung des Diskurses in diesem Zusammenhang kommt. Ich war gerade in einer, wie gesagt, in New York habe ich unterrichtet, längere Zeit. Und ich war in einem Seminar, wo in Bayou, wo ein Vortrag einer Dame behandelt wurde. Und der Vortrag war sozusagen Historiografie, also das Thema war die spätere Historiografie der Pariser Ereignisse von 68. Das heißt, was wurde darüber geschrieben, aus welcher Position? Und wie sehen die Bewertungen aus und so weiter? Und sie hat sofort gesagt, die Bewertungen gehen ein bisschen sozusagen in Richtung Kultur oder in Richtung in Richtung Kulturdiskurs, wobei aus ihrer Perspektive die 68er Bewegung war eine politische. Also wenn man die Texte aus der Zeit liest, wenn man die Reden aus der Zeit liest, sie haben einen starken marxistischen Background und sind vom Inhalt hier politisch. Und da hat sie einen Satz gesagt, ich musste wirklich in die Polemik eintreten, sie hat gesagt, unter von Kultur war wirklich keine Rede, weil was ist der Kultur? Es ist Sexualität und Tod. Ja. Und ich musste schon sagen, sie haben zu viel beim Partei gelesen. Kultur ist vielleicht das auch, ja, also zum Teil. Aber auch zum Beispiel eine Analyse oder Strukturalismus zum Beispiel war auch ein Teil der Kultur und vieles anderes mehr. Oder Selbstreflexion der Kunst und Auseinandersetzung mit der Mediengesellschaft und so weiter und so fort. Das sind auch Ereignisse, die kulturelle Ereignisse sind. Aber es ist diese Fixierung auf totwürdige Sexualität, ist ja wirklich sozusagen eine französische Spezialität und sie ist ja sicherlich sozusagen das thematisiert das Unheimliche, sozusagen das Unheimliche in der Konsumgesellschaft, das ist dieses sozusagen dämonische Kraft des Konsums, die Beherrschung des Konsumverhaltens nicht zulässt. Ja? Man wird sozusagen vor der Leidenschaft konsumiert. Ja? Man konsumiert nicht, sondern man wird konsumiert, wie Bataille sagt, von der Sonne eigentlich, von der Sonnenenergie, von der Sexualität, von Ausschweifen und so weiter. Und dann ist der Hintergrund sicherlich der ganze Satcher-Diskurs. Ja? Sicherlich Marquis de Sade kann gelesen werden als ein ersten Theoretiker des Konsums, ja, und wurde auch von Surrealisten weitgehend so gelesen. Da haben wir sozusagen zwei Linien. Eine Linie ist eher so strategisch Beherrschung, Macht, Kontrolle. Eine andere Linie ist eher Ekstase, Selbstaufgabe, Selbstverlust, Verschwendung und Selbstverschwendung im Konsum und durch den Konsum. Und eine ist eher mit einer gewissen Art Soziologie verbunden und andere Linie eher mit einer gewissen praktischen Essayistik. Ich habe nicht das Gefühl, dass man darüber hinaus weit gekommen ist, obwohl es gab ja zwei oder drei Versuche innerhalb der englischen Soziologie, ein bisschen in die Richtung zu gehen, die ich angedeutet habe, sozusagen in eine andere Richtung oder in dritte Richtung. Aber die haben nicht funktioniert. Ja, weil die Leute haben sich tatsächlich sehr verbissen an Max Weber gehalten. Also man hat wirklich versucht, sich zu fragen, gibt es nicht auch protestantisch christliche, spezifisch europäische, sozusagen spezifisch religiöse Gründe für eine Entfaltung der Konsumgesellschaft, weil die Konsumgesellschaft ist doch letztendlich sozusagen europäisch-amerikanische, nordamerikanische Veranstaltung in der Form, in der sie zurzeit funktioniert. Doch hat man das versucht, in diese Richtung zu gehen, aber wie gesagt, was ich früher gesagt habe, war, man versucht sozusagen diese Linie zu entwickeln, ohne die Fehler zu wiederholen, die dann das zum Stillstand gebracht haben. Darüber hinaus gibt es sicherlich ziemlich viel, was sehr instruktiv ist, und Einzelaspekte der modernen Konsumgesellschaft thematisiert. Ja, also sowohl im Bereich Kunst, Kunstkritik, wie auch im Bereich Musik, Popmusiktheorie, Designtheorie und vieles anderes mehr. Das heißt, wir haben Teiluntersuchungen, die zum Teil sehr aufschlussreich sind, aber die führen nicht zu einer größeren Theoriebildung. Die können aber auch beitragen zur allgemeinen Diskussion im Rahmen dieses Seminars. Deswegen möchte ich alle diejenigen bitten, die etwas beitragen wollen mit Referaten, dieses allgemeine Schema irgendwie im Kopf zu haben und sich zu fragen, aus welchem Bereich sie was nehmen wollen. Also wie gesagt, es ist entweder deutsche amerikanische Soziologie oder französische Reflexion des Kasselverhaltens oder Teildiskussionen. Ja, und die oben genannten Bücher, die ich ja erwähnt habe, die können jederzeit genommen werden, und wenn sie genommen werden, wird das von mir begrüßt. Ja, die sind für die aktuelle Diskussion relevant. Aber wie gesagt, ich gebe Ihnen Zeit, darüber nachzudenken. Das werden wir nächste Woche diskutieren, beim nächsten Seminar. Zunächst einmal möchte ich Ihnen auch die Chance geben, die Fragen zur Formulierung und Diskussion zu kommen, dass wie immer die Fragen kommen von Ihnen. Ja, sozusagen, ich schweige und reagiere nur, wenn ich angesprochen werde. Also wer will was zu Konsum sagen?
Letztendlich ist ja das, was Sie dann formuliert haben, genau, also die Frage nach dem Determinieren oder dem freien Objekt. Und eben diese Stelle, die immer offen bleibt, so wie da kommen wir so sehen.
Ja, das ist. Das ist die Figur des Geschmacks. Ist ein Versuch sozusagen, und deswegen ist der Geschmack so erfolgreich, ja, geworden, ist der Versuch, eine solche Figur zu finden, die diese Spannung zwischen freier Subjektivität und determinierter Subjektivität auflöst, ja, oder nicht auflöst, sondern eine solche paradoxale Wendung gibt, diese Spannung, dass sie plötzlich auch, zumindest auf den ersten Blick als gelöst erscheinen. Ja? Man fragt sich tatsächlich, was bin ich? Ja? Bin ich ein Körper in der Welt, der wie jedes andere Ding beeinflussbar ist, beeinflusst wird? Und man kann sagen, wie bei jedem anderen Lebewesen oder auch wie bei jedem anderen Ding, dass wenn ich sozusagen einen gewissen Einfluss von außen bekomme, dann der Effekt dieser Beeinflussung oder Effekt dieser Ursache besteht oder gestaltet sich als Kombination zwischen dem Stoß von außen sozusagen und der inneren Struktur meiner selbst. Ja, das heißt, wenn ich Stein schlage, Stein kriegt einen Kratzer, wenn ich, weiß nicht, ein Tier schlage, Tier kann sterben, sozusagen. Das heißt, die gleiche Wirkung verschiedener Ergebnisse, weil Dinge verschieden sind oder beim gleichen Ding verschiedene Ergebnisse führen zu verschiedenen Resultaten. Gewissermaßen, oder zunächst einmal, ja, wird Geschmack auch so gesehen. Und das ist das Radikale dabei. Also zunächst einmal wird der Mensch sehr, sehr radikal gesehen als ein Ding in der Welt, ein Ding, das auf ganz praktischen, faktischen Ebene auf die Welt stoßt oder von der Welt gestoßen wird und da wird eine Wirkung produziert. Und zwar eine Wirkung, die ihm mal gefällt, mal nicht. Ja. Also wenn er auf den Kopf geschlagen wird, gefällt ihm das nicht. Und wenn er, ich weiß nicht, geküsst wird, dann muss ihm zumindest gefallen. Ich weiß es nicht mehr. Aber zumindest gibt es diese unmittelbare Faktizität der Wirkung. Ja, die wird vorausgesetzt. Gleichzeitig aber wird eine absolute Freiheit verkündet. Und diese absolute Freiheit besteht in einer vorbehaltlosen Zustimmung der Subjektivität zu dieser Faktizität. Es ist eine sehr paradoxale Figur, die in sich vereint eine absolute Unterwerfung unter seiner eigenen Beschaffenheit, aber gleichzeitig eine Unterwerfung, die erlebt wird, als absolute Freiheit. Ja, also man sagt, das ist mein Geschmack, so bin ich. Im Grunde, wenn jemand kommt und sowas sagt, ist das nicht nur auf den ersten Blick, sondern auf den 20. Blick einfach dumm. Ja? Weil man sagen kann, na gut, ja, so bist du, so äußerst du dich, so ist deine Individualität. Na und? Ja. Du kannst dich auch ändern, ja, mein Pflege. Und das ist so, wie dieser Tisch zu mir sagen würde, ich bin weiß. Ja. So bin ich und ich bestehe dran. Ja. Mir gefällt es, weiß zu sein. Und ich werde in aller Ewigkeit weiß bleiben. Na gut, aber wenn ich in einer anderen Farbe anstreiche, passiert auch nichts. Ja. Ich meine, kann auch rot werden oder grün. So kommt man und sagt, so bin ich und so entscheide ich und das ist mein souveräner Wille. Na gut, aber vielleicht in ein paar Minuten ist er anders oder hat sich besser überlegt. Auf den zweiten Blick oder 22. Blick ist das aber tatsächlich ein Phänomen der Souveränität. Ja, und Souveränität besteht nicht darin, dass er so ist, was er ist. Die Tatsache, dass er so ist, was er ist, bedeutet eigentlich nichts. Ja. Interessant ist seine Entscheidung, nicht anders zu sein. Seine Entscheidung, die tatsächlich eine souveräne ist und die tatsächlich ein Tisch nicht erfahren kann. Ich habe schon, glaube ich, mal in einem anderen Zusammenhang zitiert, dass man, als ich zum Beispiel, als jemand, der sehr, sehr viel vorträgt, ja, und eine große Erfahrung hat mit Vortragen, kann schon sozusagen auch soziologische Schlüsse daraus ziehen. Und ich habe schon, glaube ich, zitiert, dass ich nur zwei Reaktionen auf meinen Vortrag bekomme und bekommen habe mein ganzes Leben lang. Entweder sagt man, ach, das ist so interessant, ich habe das schon immer gedacht, oder man sagt, ich habe nichts gehört, weil die Akustik schlecht war. Es gibt auch dritte Möglichkeit, ich bin mit Ihnen nicht einverstanden, das war interessant, bin nicht einverstanden, ich weiß nicht warum. Das ist die dritte, aber das ist eine exquisite, das ist so eine Ehrenausnahme. In allen drei Fällen aber, was passiert? Ja? Der Mensch verweigert sich einer Änderung. Es ist eine souveräne Entscheidung, sozusagen seine Meinung auch dann nicht zu ändern, wenn das, was ich sage, ihm gefällt. Also auch das, auch wenn wenn es ihm gefällt, entweder war immer so, oder er wird nie so sein. Also er, zwar gefällt es ihm, aber er ist nicht einverstanden. Wir haben diese Zustimmung zu Nichtveränderung. Ja? Wir haben eine souveräne, zur Grundlage des Geschmacks gehört, als eine gesellschaftlich anerkannte Figur des menschlichen Verhaltens, gehört eine souveräne Entscheidung, nicht unter einem Einfluss zu sein, sich auf keinen Fall zu ändern. Oder wenn unter einem Einfluss, dann unter einem solchen Einfluss, den man nicht auf einen anderen zurückführen kann. Ja? Zum Beispiel, alle wissen, dass Newton alle Elemente seines Beweises über die Gravitation zusammengeklaut hat und verschiedene Autoren. Inzwischen hat man das alles rekonstruiert und weiß ganz genau, wie er dazu gekommen ist. Allerdings sagt er selbst, das passierte deswegen, weil ihm Apfel auf den Kopf gefallen ist. Ja. Das heißt, er lässt sich von dem Gang der Dinge schon beeinflussen. Ja. Dadurch, dass ihm etwas Schweres auf den Kopf fällt, ist er tatsächlich fähig oder ist bereit anzuerkennen, dass er seine Ansichten verändert hat. Er ist aber nicht bereit anzuerkennen, dass er seine Ansichten verändert hat, weil er etwas gelesen hat oder etwas gehört hat. Zu der Grundbeschaffenheit der modernen Subjektivität gehört eben dieses prinzipielle Nicht-Einverständnis mit der Zustimmung. Eine prinzipielle Nicht-Zustimmung oder Nicht-Beeinflussbarkeit durch den anderen. Ist auch illusionär und dann geht ideologisch. Trotzdem spielt eine entscheidende Rolle. Und sagt man, dann kann man sich auf diese Position etablieren und sagen, ich habe diesen Geschmack immer gehabt und ich sterbe auch mit diesem Geschmack. Ja, was auch immer Sie sagen, bleibe ich dabei. Ja, das ist eine freie Entscheidung zur eigenen Faktizität, die sicherlich in dem Moment, in dem diese Zustimmung gegeben ist, gleichzeitig, das haben wir schon in einem anderen Zusammenhang diskutiert, zu einem bestimmten Ready-Made wird. Ja. Es ist so, wie man sich selbst als Ready-Made betrachtet. Man sagt, es ist zwar Pissoir, aber auch Kunstwerk. Ja. Und so sagt man, ich habe zwar einen schlechten Geschmack, aber es ist mein Geschmack. Ja. So. Und darauf bestehe ich. Das ist eine Entscheidung, sich selbst in seiner Faktizität des Gefallens und Nichtgefallens als eine kulturelle, soziale, politische Größe zu definieren. Ja? Ich weiß, dass es ein schlechter Geschmack ist, aber ich wähle trotzdem Stolper. Ja? Gerade weil es ein schlechter Geschmack ist. Oder so etwas in der Richtung. Das ist, und weil ich einfach so ist, ja. So bin ich und darauf bestehe ich.
Aber es kommt doch auch sicher daher, dass gerade eben der Geschmack innerhalb des Konsums ja also nur möglich ist in einer begrenzten Auswahl von Möglichkeiten. Das heißt aber nicht, so ein Art Gratuire so vollziehen zu können. Also quasi die Möglichkeit selbst zu kreieren und sowas. Und kommt dann dieser Bezug zu dieser Faktizität oder so nicht eigentlich dazu, dass man also daher ist, dass man eben sich nicht damit zufrieden gibt, dass man die Möglichkeiten nicht selbst kreiert, sondern dass man denen eben gegenübersteht und keinen Einfluss darauf hat.
Ja, gut, aber was ist Art-Gratuit? Art-Gratuit wird beschrieben, auch von Breton, eben als ein unüberlegt, also sagen wir, als eine Tötung ohne Grund. Etwa Art-Gratuit ist das, was Camus beschreibt und was Für in seinem Manifesten Breton beschreibt, als jemand, der sozusagen beginnt, wahllos in die Menge zu schießen. Ja, was surrealistische Art-Gratuit ist. Ja. Es wird auch in Steppenwolf irgendwann beschrieben. Gut, das ist auch eine Wahl, die Möglichkeit. Ja, man hat die Waffen.
Ja, man hat
die. Ja, es ist auch so. Es ist genauso wie mit dieser Ursachenforschung nach dem Terrorismus. Warum ist der Mensch zum Terroristen geworden? Was sind die Ursachen dafür? Und man sagt, die Ursachen müssen eliminiert werden, dann wird auch Terrorismus eliminiert. Ja? Das ist sozusagen Ursachenbekämpfung für die abschreckende Wirkung. Das erinnert mich sehr an die Frage, warum wird man zum Künstler? Die klassische Antwort ist, man ist traumatisiert. Ja, nicht wahr? Und schon, nicht wahr, Freud sagt, wenn niemand traumatisiert wird, wird auch niemand Künstler. Ja, nicht wahr? Das ist sozusagen eine der Grundlagen seiner Psychoanalyse. Was man übersieht, ist, dass es so etwas wie Kunsthochschule gibt. Ja. Und es gibt auch Terroristenschulen. Also. Die Leute, das ist ein anerkannter Beruf. Ja, und man übt diesen Beruf aus, einfach weil man denkt, man ist in diesem Beruf gut. Ja. Das ist einer, oder könnte gut sein. Ich kann diesen Beruf mögen oder nicht, aber es ist einer der modernen Berufe, die sozusagen die genauso gut etabliert sind wie jeder andere Beruf. Es ist im Grunde eine Erklärung genug. Und so würde ich sagen, acht gratuit, zunächst einmal, und ich kann Ihre Logik schon folgen, acht gratuit ist gar nicht so gratuit, wie Sie das beschreiben. Weil wenn ich kann zum Beispiel nicht schießen, ja, ich weiß nicht, wie es geht. Für mich zum Beispiel wäre es kein Art Gratuit. Das war mal übrigens meine erste Reaktion, als ich Breton gelesen habe, dass es könnte nur von jemandem geschrieben werden, und die Surrealisten waren eben alle ohne Ausnahme, die eine Militärausbildung bekommen haben im Ersten Weltkrieg. Entweder waren sie an der Front oder sie wurden auf jeden Fall ausgebildet. Ich zum Beispiel kann nicht schießen. Und deswegen für mich, also ich weiß nicht, wie man das tut. Das heißt, für mich wäre es kein Art Gratuit. Damit ich überhaupt in die Menge schießen kann, muss ich zuerst einmal lernen. Das heißt, die Frage, wie man, und dann ist die ganze, sozusagen, die ganze Spontanität schon automatisch weg. Das heißt, tatsächlich auch in Bezug auf surrealistische Art, stellt sich die Frage nach der Technik, nach der Beherrschung bestimmter Mittel, nach der objektiv existierenden Möglichkeit, das zu realisieren. Und ist diese objektive Möglichkeit da, ist die immer die Möglichkeit der Wahl. Es ist, auch der Art Gratuit führt aus diesem geschlossenen Kreis, aus der Technik, aus der Institutionalisierung nicht heraus. Das ist eine Illusion, eine spontane Akt in diesem Sinne ist eine Illusion. Was vielleicht anders ist, ist, wenn ich den Markt tatsächlich erweitere. Das heißt, wenn ich statt das zu wählen und zu benutzen, was tatsächlich ist, beginne, etwas Neues zu entwickeln. Zum Beispiel, ich entwickle, ich weiß nicht, Beamen, ja, oder Laserstrahlen und so weiter. Also neue Waffen oder neue Produkte oder was auch. Das heißt, statt Entscheidungen zu treffen, darüber, was mir gefällt, entwickle ein neues Produkt, was die Palette der Möglichkeit erweitert. Tue ich. Oder neue Seinsweise, ich weiß nicht. Neue Seinsweise. Nicht unbedingt ein Produkt, nur Form, eine andere Form zu leben. Könnte auch sein. Aber habe ich das entwickelt, stelle ich mir wieder Geschmacksfrage. Nur ist es aber eine Geschmacksfrage heterogener Art, wie ich schon gesagt habe. Das heißt, ich stelle mir die Frage danach, ob diese Lebensweise oder ob diese Produkte, die ich empfunden habe, überhaupt gefallen können. Ob sie dann gefallen können, ob sie anderen gefallen können, ob sie mir selbst gefallen können, als anderen? Das ist auch eine interessante Frage. Und da komme ich zu sehr interessanten Situationen.
Naja, aber schon im Militär stellt sich ja nicht so sehr die Gefallensfrage, also so die Geschmacksfrage. Also ich glaube, die verstehen sich irgendwie von vornherein. Das ist ja, da geht es ja eher so um, also so im Geschmack im Sinne von so effektiv oder was weiß ich. Also das ist ja nicht in dem Sinne jetzt so eine.
Ich weiß es nicht. Also ich habe einfach zu wenig Erfahrung. Wenn man in zivilen Leben agiert, ich denke schon, dass alle diese Computer und sonst in Geschichte, ihre Effektivität ist eine relative Illusion. Zum Beispiel, es gibt diese berühmte Geschichte, nicht wahr? Diese Typen, wie er heißt, oder wie der erste Computer erfunden hat. Alle haben damals gesagt, Computer findet keine Verbreitung. Niemand braucht so etwas, das wird niemandem gefallen. Jetzt stellen wir uns vor, dass Computer als Gegenstand den Leuten tatsächlich nicht gefallen würde. Was das bedeuten würde. Das würde bedeuten, dass nur ein kleiner Kreis von Menschen hätten einen Computer. Wäre nur ein kleiner Kreis hätten den Computer, wäre dieser Computer auch nicht effektiv. Weil Computer ist effektiv nur, wenn alle Computer haben. Es gibt diese berühmte sozusagen Verbindung zwischen Zahl und Effektivität. Computer als ein Gegenstand ist überhaupt nicht effektiv, als 10 Computer auch nicht effektiv. Nur wenn es Millionen Computer sind, ist der Computer effektiv. Die Frage ist, warum sind es Millionen Computer? Das sind Millionen Computer nicht, weil es effektiv war zunächst einmal, sondern weil den Leuten einfach gefallen hat, dass sie zu Hause sitzen, etwas flackert, sieht ein bisschen wie Fernseher aus, aber diktiert ihnen nicht etwas von oben, sondern sie können etwas angeben. Das ist ganz klar. Der Computer war zunächst einmal einfach eine sozusagen eine Illusion zu etwas, was zu beeinflussen, das, was hinter dem Screen stattfindet. Das war zunächst einmal so ein Spielzeug, das der Allmacht des Fernsehens, totalitäre Charakter des Fernsehens, zunächst einmal eine Frage gestellt hat. Erst an dem Moment, an dem viele Computer bekommen haben, können wir sagen, wir sind in einer Lage, wo die Computer effektiv geworden sind. Und ich denke, dass es weitgehend mit der Militärtechnik genauso. Ich glaube, die Ästhetik spielt auch eine sehr große Rolle. Also die Art, wie man die Waffen benutzt und so weiter, das muss gefallen, das muss was bringen. Vieles anderes mehr. Ich bin mir sicher, dass es der Fall ist. Weil es gibt so etwas wie Ästhetik des Krieges und so weiter und so fort. Die ästhetische, geschmackliche Entscheidungen darüber, was man an Produkten macht oder nicht, sind nicht zu ihrer Nutzbarkeit zu reduzieren oder zu ihrer Effektivität. Es gibt eine Komponente, eine Entscheidung zugunsten eines Produkts und Verbreitung, die nicht letztendlich zu der Kosten-Nutzen-Rechnung gerechtfertigt werden kann. Es gibt so einen Sex-Appeal von Produkten, es gibt auch Sex-Appeal von Waffen und auf die Reaktion. Und wenn ich etwas entwerfe, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, schwarze Quadrat von Malevich etwas. Er hat zum Beispiel dieses Schwarzquadrat entworfen, um auf ein beliebtes Beispiel zurückzukommen, doch damals gesagt, es entspricht nicht meinem Geschmack und es gefällt mir nicht. Aber ich denke, dass vielleicht es kommen andere neue Menschen und denen wird es gefallen. Das heißt, man kann auch gegen den eigenen Geschmack etwas tun, in der Erwartung, dass die anderen und sogar unbekannte anderen, von denen man nicht weiß, welchen Geschmack sie haben, welchen Geschmack sie haben können, irgendwann einen Gefallen finden finden können. Ja. So sage ich, dass die ganze Aktivität in dem Moment, in dem man die Seiten wechselt und statt die gegebene Möglichkeit zu benutzen, wie Sie richtig sagen, dazu übergeht, sie zu erwarten, sofort sich in dieser Situation der Auseinandersetzung mit einem heterogenen und vorgesehenen und berechenbaren Geschmack, inklusive des eigenen Geschmacks, wie gesagt, in Berührung kommt. Er ist dann in einer Zone der Gefährdung, der potenziellen Gefährdung, aber auch des Erfolgs durch den Geschmack des anderen. Er verlässt diese Schutzsphäre der Zustimmung zu sich selbst, das sozusagen der eigene Geschmack. Er wird nicht zu Konsumenten, sondern Produzenten. Aber Produzent ist nach wie vor jemand, der sozusagen nicht innerlich kreativ ist, die hilft man so sagt, sondern der Produzent ist nicht anders. Produzent ist heißt nicht anders als mit dieser Heterogenität des Geschmacks konfrontiert zu werden. Diese Lage konstituiert der Produzenten als Produzenten. Etwas anzubieten, statt etwas zu. Statt angeboten, das Angebot. Es gibt dann sehr viel Diskurs über Geschmack, aber wie gesagt, man muss diese Diskurs und wir werden über diesen Diskurs sprechen. Ja. Man muss sich nur fragen, wie radikal dieser Diskurs geführt wird. Ich habe das Gefühl, dass wenn man das so in einer soziologischen Manier macht, man gewinnt sehr viel Wissen dadurch und es lohnt sich immer, diese Leute zu lesen. Ja, das ist gar keine Frage. Aber sie reflektieren in einer sehr erstaunlichen und sehr offensichtlichen Weise nicht der Produktionsstatus ihres eigenen Diskurses. Das heißt, die Frage, inwieweit ihr eigener Diskurs eine Ware ist, letztendlich alle diese Leute, die Machtverhältnisse analysieren, reportieren und so weiter und so fort, die alle sind auch auf dem Markt. Die sind auch unterworfen der gleichen Logik. Und das bedeutet, dass ihr Diskurs selbst auch ein Gegenstand des Gefallens ist, des potenziellen Gefallens, das selbst als Ware angeboten. Und muss gefallen im Grunde, damit sie eine mediale Verbreitung bekommen können. Das macht ihr Diskurs von Anfang an unglaubwürdig. Ist insofern unglaubwürdig, dass sie sozusagen einer Wahrheitsinstanz appellieren. Also sie erheben einen Anspruch, etwas Wahres zu sagen, unter einem diskursiven Regime, dass diese Appellation gar nicht zulässt. Zumindest nach Nietzsche ist dieser Anspruch, etwas Wahres zu sagen, zwar nicht abgeschafft, ich kann diesen Anspruch auch erheben, ich kann diesen Anspruch auf, niemand verbietet mir, das auf keinen Fall verbietet mir, zu wünschen und zu wollen, etwas Wahres zu sagen. Niemand verbietet mir auch etwas Wahres, der effektiv etwas Wahres zu sagen. Ich denke schon, man kann etwas Wahres sagen, das ist ganz klar. Die Frage ist nur, dass ich in einem Regime, unter einem Regime lebe, in dem ich von Anfang an davon ausgehen muss, dass das Wahre, was ich sage, nur für diejenigen interessant sind, die auch das Wahre anstreben. Und das ist eine verschwindende Minderheit, ja, muss man schon sagen. Ja. Das heißt, damit kriege ich keine große Auflage und was auch immer. Das bedeutet, ich operiere unter einem Regime, das insgesamt nicht von der Wahrheitssuche definiert wird. Und deswegen sind für mich sicherlich Diskurse interessant und radikaler, sind aber auch wenige. Die versuchen diese heterogene der Wahrheit im klassischen Sinne entgehende Dimension dieser Situation zu thematisieren. In diesem Sinne ist Bataille doch eine Möglichkeit, darüber zu sprechen. Weil er zumindest diese Dimension der Konsumierung meiner selbst, also nicht, dass ich konsumiere und warum ich konsumiere, sondern wenn ich konsumiere, werde ich auch konsumierend. Ich bin auch eine Ware. Und ich komme auch daran zugrunde, ja, in dieser Gesellschaft. Dass er diese Dimension thematisiert und diese Dimension explizit macht. Und wenn man das nicht tut, dann bleibt man in der falschen Sicherheit. Eine theoretische Überlegung an einem Ort, der objektiv nicht mehr da ist. Oder man fragt sich, ob dieser Ort immer irgendwann da war. Ja. Aber ist mit einer sozusagen absoluten Evidenz nicht mehr da. Und das ist ein Diskurs, der nicht interessant ist. Der zweite Diskurs ist sicherlich ein Diskurs, der sich gibt ja als Marktforschung ja, oder Trendforschung, ist aber de facto, wenn man das sozusagen von seiner Struktur her sieht, ein typischer religiöser Diskurs von Hoffnung und Verzweiflung. Ja. Das heißt, ein Diskurs, der nichts anderes formuliert, als bestimmte Hoffnungen und bestimmte Verzweiflungen projizieren auf die Zukunft, von dem man keine Evidenz und kein Wissen bekommen hat. Sozusagen ein prophetischer Diskurs, oder wie gesagt, ein projektiver Diskurs. Dieser Diskurs ist unserer Lage, denke ich, auch angemessen. Angemessen insofern, dass wir in einer Situation eine grundsätzliche Unsicherheit in Bezug auf den Geschmack des anderen verharren. Ja, und diese ganze Hoffnungen und Vermutungen und Enttäuschungen und so weiter, wenn sie thematisiert werden, haben sie plötzlich eine Relevanz. Sie werden auch literarisch thematisiert, sicherlich in Romanen wie Houellebecq zum Beispiel, ja, wenn man schon nennt. Es ist sozusagen eine gewisse Lage, die sich bildet aus bestimmten Erwartungen und bestimmten Enttäuschungen. Ja? Es ist nicht die Lage, die man objektiv beschreiben kann. Soziologisch beschreiben kann oder wahrheitsgemäß beschreiben kann. Es ist eine Lage, die völlig andere Sprache benutzt. Die ist auch angemessen. Also es gibt sehr viel über Konsum, aber man muss sich fragen, inwieweit das, was darüber gesagt wird, der Radikalität, der Transzendenz des Marktes, und allumfassende Dimension des Marktes tatsächlich entspricht. Und was sozusagen immer noch unter oder hinter der Realität bleibt. Und das ist ja vieles, das Maß. Alle diese Klage, dass man zum Inhalt nicht kommt, ja, nicht wahr? Alle diese Geschichten darüber, dass also diese Kritik der Medien, ja, Kritik der Institutionen und so weiter und so fort. Also alles, was auf etwas, auf eine Position oder an eine Position appelliert oder eine Position voraussetzt, die sozusagen diese Herrschaft des Marktes oder die Herrschaft des Marktes, sage ich ja, die Herrschaft des Geschmacks angeblich entzieht, ja, wo man sozusagen sich zurückziehen kann. Aber man kann sich nicht zurückziehen, sondern ich denke, man muss einfach diese Bedingung radikal denken. Und zwar nicht eine Bedingung als Machtherrschaft, weil Machtherrschaft oder Dominanzherrschaft und so weiter führt auch in die Irre weitgehend. Weil die suggeriert, wie auch bei Foucault, ja, bei aller Liebe zu Foucault, die suggeriert die Möglichkeit eines metaphysischen Außenblicks. Wenn er auch nicht denkt, dass es eine Position außerhalb sozusagen dieses Systems der Hoffnung und Enttäuschung gibt, das suggeriert zumindest die Möglichkeit einer objektiven Beschreibung, die umso problematischer ist, als wenn wir Foucault lesen, wissen wir oder spüren wir unmittelbar in seinem Stil, dass er uns in erster Linie verführen will. Er ist sozusagen ein großer Verführer, sprachlicher Verführer. Und wir mögen ihn, weil er uns sozusagen verführen will und diese Verführungskünste beherrscht. Gleichzeitig zu sagen, aha, ich bin ein Verführer und Machtanalytiker zugleich, das ist irgendwie problematisch. Und ich denke, dass er das mehr oder weniger verstanden hat und schon in seinen letzten biopolitischen Schriften geht er von dieser Machtanalyse weg und konzentriert sich eher auf der individuellen Lebensprojekte, unreduzierbaren Lebensstrategien und Lebensprojekte, sie nicht einordnen lassen in irgendwelche Strukturen. Na gut, wo es keine weiteren Wortmeldungen gibt, gehen wir auseinander und treffen uns 3 Stunden am gleichen